Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute zu Gast Hans Hillmann, Filmkunstgrafiker. Herr Hillmann, wann kommen Sie aus dem Zweiten Weltkrieg zurück nach Hause?
Ich bin gleich 43, war ich ein paar Tage in jugoslawischer Kriegsgefangenschaft, bin dann geflüchtet nach Österreich und bin dann fast 2 Jahre in der britischen Armee in Gefangenschaft gewesen und wurde da Dolmetscher.
In den Alpen?
Nicht in den Alpen, in Kärnten, in St. Veit an der Glan, genau gesagt.
Was hat das für Ihre spätere Karriere, für Ihr späteres Leben als Zeichner bedeutet?
Ja, ich hatte schon vorher gezeichnet. Ich hatte schon als Kind mal ein Band Karl May illustriert.
Für sich?
Ja, ebenso. Ich habe die Zeichnung in den Band einfach eingelegt. Und in Österreich, das war sehr wichtig, weil wir hatten Englisch im Gymnasium als dritte Fremdsprache. Und ich habe dann eben sehr schnell versucht zu lernen. Ich wurde stellvertretender Lagerdolmetscher, dann Lagerdolmetscher und dann Dolmetscher im Hauptquartier. Und zwar, ich selbst weiß sogar noch, wie die Einheit hieß, weil ich mich am Telefon, bei Telefondienst immer melden musste. 42nd Group Royal Pioneer Corps. Und es gab nie Verbrüderungen mit der britischen Armee, aber die waren absolut fair und das war mir auch lieber so.
Sie sind geboren worden, wann und wo?
Am 25. Oktober 1925.
Und wo sind Sie geboren? Denn danach kehrte ja, wenn ich mich nicht irre, Ihre Mutter in die Region, aus der Sie stammten, zurück.
Nein, nicht in die Region. Die kehrte zurück. Die ist geblieben, ist während der Besetzung durch die Rote Armee. Da in Schlesien, in Niederschlesien. Das ist ein Ort, der etwa 30 Kilometer von Breslau weg liegt. Ich werde das später nochmal erwähnen. Aber sie wurde dann vertrieben. Und ich habe sie wieder getroffen in Lesse, das ist also bei Braunschweig, als ich aus Gefangenschaft zurückkam. Das war 1947. Es war ein Glück, dass ich dahin entlassen wurde.
Sie landen dann in Kassel, beziehungsweise Ihre Aquarelle landen dann in einer Metzgerei.
Ja, es waren Aquarelle, zum Teil hatte ich die in Österreich gemacht, Landschaftsaquarelle. Und das war damals üblich, weil die Metzger vor der Währungsreform
1948.
Die Metzger hatten keine Wurst anzubieten, es gab nur alles auf Karten. Und deshalb haben die angefangen, eben Schinken auszustellen. Das war genau genommen kein Schinken. In meinem Fach sind das eigentlich nur Ölbilder, aber ich hatte Aquarelle. Und die habe ich da verkauft und davon konnte ich zum Teil leben.
Wie gestaltet sich dann dieser Berufswunsch, diese Berufsrealität in einer Zeit, in der doch Studenten, Schüler, alle Überlebenden in dieser Trümmerrepublik mit dem Überleben und nicht mit dem Zeichnen der Ruinen beschäftigt waren?
Das ist richtig, die Ruinen habe ich auch nicht gezeichnet. Aber ich kann sagen, was ich mal erlebt habe, das ist mir gut im Gedächtnis geblieben. In der Schule, wo ich zuerst war, war ich ein Jahr lang in Kassel, also von 48 bis 49. Und da kam eines Tages einer aus der DDR, also aus Ostdeutschland, und der wollte einen Studentenhilfsdienst gründen. Und das ist ihm auch gelungen, mit Hilfe der amerikanischen Armee. Und die hatten ein Zelt aufgebaut und die Stadt hat ein Telefon hingestellt und so weiter. Und da konnte man anrufen und da gab es alle möglichen Arbeiten. Viele Leute, die wollten endlich mal ihren Boden aufräumen und solche Arbeiten. Aber es gab ganz verschiedene. Ich war auch Zeitungsverkäufer bei der ersten Tagung der Zeugen Jehovas in Kassel und habe da zu meiner völligen Überraschung Geld verdient in einem Wochenende. Ich glaube 200 oder 300 oder sowas. Und dann war ich Rattengiftverteiler für die Stadt Frankfurt. Und dann habe ich auch mal in einer kleinen Theatergruppe mitgespielt.
Hans Hillmann zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johannan Schelljem. Wie sieht Ihr Studio aus? Was sind das für Utensilien? Was sind das für Zeichen? Möglichkeiten, mit denen man nach dem Krieg, nach der Währungsreform arbeiten kann und arbeiten will.
Also die ersten Plakate, die ich machte, die habe ich selbst in Linol geschnitten. Und die wurden dann gedruckt und bei manchen Plakaten wurden auch kleine Klischees mit in die Form genommen. Und die Schrift war zum Teil auch gezeichnet oder geschnitten im Linol und zum Teil wurden sie da hinzugesetzt.
Müssen Sie mir helfen, Hans Hillmann? Haben Sie die Schriften, die Buchstaben ausgeschnitten, weil Sie keine Buchstaben hatten? Und bei Linol denke ich an die frühen Linolböden. Das war Linoleum, das lag am Boden in der Küche. War das identisch?
Ja, das war Linoleum, das habe ich gekauft in irgendwelchen Geschäften. Ich glaube, es musste ein bisschen weich sein oder ich erinnere mich nicht ganz genau. Große Stücke gekauft und habe die dann geschnitten in dem Format DIN A1. Und mir war ein bisschen größer als mein damaliger Arbeitstisch, kann ich sagen. Also DIN A1, das ist etwa 60 mal 84.
Zentimeter?
Das war die Plakatzentimeter, Plakatgröße, die übliche bei den ersten Filmplakaten. Und viel mehr war da nicht da zunächst. Aber das fing dann an, als wir anfingen mit Fotografie zu arbeiten.
Jetzt haben wir aber schon einen Sprung gemacht.
Ja.
Herr Hillmann, wie kommt Hans Hillmann an die Werkkunstschule und wer ist Hans Leistikow, der dort lehrt, der auch eine Frankfurter Vergangenheit hat, auch eine Vergangenheit mit Mai, in Frankfurt kennt man die Mai-Siedlung, mit Mai verbunden ist?
Ja, Leistikow hatte 1949 eine Ausstellung in Kassel und ich war bis dahin an der Werkkunstschule, die hieß Schule für Handwerk und Kunst. Und Leistikow hatte eine Professur bekommen an der Werkakademie. Und die wurde dann in Kunsthochschule umgenannt, weil dann zweimal Werk, da kamen die Kassler mit Recht durcheinander. Die Ausstellung hat mir so gut gefallen, dass ich zusammen mit zwei anderen Kollegen übergewechselt bin zur Akademie, zur Werkakademie. Und Leistikow hat damals, als er anfing, hatte er über Architekten Aufträge. Es war ja der Wiederaufbau stand an und da gab es Ausstellungen, in denen der Wiederaufbau gezeigt wurde. Da gab es natürlich ein sehr großes Interesse und da gab es verschiedene Ausstellungen. Und wir haben solche Ausstellungen, das waren Aufträge, die er hatte, die hat er an uns als Klassenauftrag weitergegeben, sodass ich von da an auch zum Teil durch Einkünfte in dieser Klassenwettbewerbe existieren konnte.
Hat Leistikow nicht auch den Frankfurter Adler gemacht? Weil er hat doch einige Signiers für Frankfurt erstellt.
Ja, ich glaube, dass die in der Bodoni, in der vierten Bodoni, das war seine Vorliebe, die Schrift, die Türschilder, die es heute zum Teil noch gibt. Also es ist dicke Linien und dünne Linien gemischt, also eine Bodoni, eine Antiqua, dass die auch von ihm stammen.
Hat die Antiqua Füßchen? Also ein bisschen doch eine altmodische Verzierte, also doch nicht neue Sachlichkeit, Bauhaus.
Ach, das spielte nicht so die Rolle. Das war eine sehr, das haben wir jedenfalls damals nicht so gesehen. Dass das, die meisten Schriften sind alt, nicht nur die Futura und solche Grotesk-Schriften, die sind neuer.
Hans Hillmann, Sie studieren dann in der Klasse von Hans Leistikow mit unter anderem Wolfgang Schmidt, ein Kollege und Freund von Ihnen.
Ja.
Erinnern Sie sich an den Tag, an dem die Göttinger Filmverleiher von dem Filmverleih Neue Filmkunst, das war Werner Schwier und Walter Kirchner, nach Kassel kamen, um Plakate für ihre neuen Filme, für ihre neu im Verleih aufgenommenen Filme anzufordern.
Ja, ich erinnere mich daran. Aber es war so, das war ein Auftrag, der an Hans Leistikow ging. Und der hat, so wie andere Aufträge, hat er die an die Klasse als Wettbewerb weitergegeben. Das ist ganz wichtig. Und so hat das begonnen. Und Werner Schwier war der künstlerische Leiter. Mit dem hatte man dann meistens zu tun, weil Herr Kirchner war für alle anderen Dinge zuständig und hat das weitgehend Werner Schwier überlassen.
Wie lief denn so ein Wettbewerb ab in der Klasse Leistikow?
Gut, das wurde bekannt gegeben und wir konnten den Film sehen. Das war immer so. Die ganze Zeit, in der ich für die Neue Filmkunst gearbeitet habe und auch später bei Atlas Film, war das so, dass man den Film sehen konnte und hat dann Entwürfe gemacht. Und Leistikow war nicht einer von den Professoren, bei denen es so ist, dass ihre Handschrift da von den Schülern nachgeahmt werden, sondern der war ein, heute würde man sagen, ein Konzeptkünstler. Da ging es um die Konzepte, die Ideen. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und so wurden auch wurden die Arbeiten auch bewertet. Nicht? Und es gab drei Möglichkeiten. Der erste Preis sozusagen, das war das Plakat. Der zweite war, es gibt es jetzt nicht mehr, der Umschlag des Filmheftes, das dazu herausgegeben wurde. Und das dritte war ein Dia. Später hatte Atlas Film hatte dann kurze Vorführungsfilme für die anderen Filme. Aber bei Walter Kirchner gab es nur Dias.
Was gab es für Vorgaben? Denn Kirchner und Schwiers hatten ja wenig Geld.
Das war immer ein Problem mit dem Geld. Und daran ist das auch später gescheitert. Ich bin eine Zeit lang in Köln gewesen, in den Jahren 51, zwischen 51 und 53. Und hatte dann kaum noch Verbindung, hatte aber noch ein bisschen Geld zu kriegen in Göttingen und bin dahin gefahren. Und da hatte inzwischen diese Verbindung mit der Klasse und mit dem, gibt ja immer jemand, der von den Studenten da verantwortlich ist, die hatten das aufgegeben, weil die Honorare nicht mehr kamen. Und da war es so, dass Kirchner einen Studenten, der in Göttingen wohnte, der hatte schon Plakate gemacht. Und Werner Schwier hat aber mich aufgefordert, ich musste noch mal einen Wettbewerb machen, drei Plakate für drei verschiedene Filme. Und da habe ich alle drei gewonnen. Und danach hatte ich den Auftrag für die neue Filmkunst.
Aber es hatte ja auch ästhetische Auswirkungen, der Mangel an Geld. Also Sie konnten nicht allzu viele Farben verwenden.
Das ist richtig, ja, ja. Es gab zwei Gründe für die Plakate in Schwarz-Weiß. Erstens eine Vorliebe dafür. Und kam auch ein bisschen hinzu, dass das ja die meisten Schwarz-Weiß-Filme waren. Und das bedeutet nicht, dass man die Plakate Schwarz-Weiß machen muss, zum Beispiel Schrift in Farbe oder was weiß ich, Teile davon in Farbe. Aber wie Sie sagen, das war ganz wichtig, die Kosten, in denen das hergestellt worden kann. Etwas später gab es dann die Erfindung des Siebdrucks, den hatten wir schon an der Kunsthochschule. Und das war auch sehr gut, da kannte man sich schon aus, wie man da Entwürfe für machen muss. Und er hatte den Vorteil, der Siebdruck, dass er sehr kräftig im Farbauftrag war, viel kräftiger als die anderen vorhergehenden Offset- und Buchdruckverfahren.
Aber helfen Sie mir, Herr Hillmann, ist der Siebdruck nicht eine mittelalterliche Technik? Wurde der nicht früher, also ist doch eigentlich eine Variation des Papierschöpfens. Also man schöpft mit einem Netz etwas heraus und in dem Fall klebt man Löcher des Netzes ab und hat dadurch beim Farbauftrag, also wurden einige Verfahren nach dem Krieg neu gefunden, neu erfunden?
Die wurden neu erfunden. Ich kenne sie nur als neu erfundene Verfahren nach dem Krieg, die dann beliebt wurden. Und da gab es Siebdruckereien. Auch ich kam 1957, glaube ich, nach Frankfurt. Und da gab es schon etliche Siebdruckereien.
Ihr erstes Plakat für die neue Filmkunst ist Das Leben beginnt morgen. Das wurde dann sogar der Trailer der neuen Filmkunst.
Das ist richtig, ja.
In diesem Film treten Jean-Paul Sartre auf, Pablo Picasso. Es geht um die Zukunft, es geht auch um die Atomkraft, es geht um Utopien. Wie haben Sie sich diesem Thema genähert? Was ist dabei entstanden?
Es war ja so, wie Sie dann die Leute nennen, über die der Film ist, nicht? Es war unmöglich, irgendwelche einzelnen Personen oder Objekte oder andere realistische Sachen abzubilden. Da habe ich gesagt, das Einzige, was als Objekt mir einfällt, ist der Film selbst, die Rolle, die Filmrolle. Und da habe ich diese Filmrolle genommen und ein Profil, ein menschliches Profil daraus gemacht. Und dadurch habe ich den Wettbewerb gewonnen. Und dadurch kam es auch, dass die neue Filmkunst das als Signé später benutzte.
Also Sie haben die Filmrolle, wie ein Kind das über den Boden laufen lässt, das Zelluloid dann zum Profil eines Gesichtes geformt.
Ja, ja.
Und dazu war ja das Signet der neuen Filmkunst ein kleiner Lauf auf dem Xylophon. Das klang auch nicht nach großem Orchester.
Mhm.
Wie sind Sie bei dem Film Sturm über Asien? Karl-Oskar Blase berichtet, dass dieses Plakat zum Beispiel an der Wand hing in Kassel in der Werkakademie am Ende eines langen Ganges. Und diese Plakate, die immer neu, jeden Monat neu ausgestellt worden sind, seien für ihn eine Schule des Sehens, eine Schule des Arbeitens geworden. Wie kamen Sie auf dieses Plakat von Sturm über Asien? Vielleicht müssten wir das auch beschreiben.
Sturm über Asien, das zeigt eine Nahansicht von einem Reiter, Man sieht nur den Fuß, den Fuß des Pferdes und auch den Fuß unter dem Sattel, also unter dem Bauch des Pferdes und eine Ebene. Und in die Ebene ist die Schrift sozusagen eingelassen. Und da ist nur schwarz-weiß, da gibt es keine Grautöne.
Und im Hintergrund, unter dem Bauch des Pferdes durch, sieht man dann den anderen Reiter in der Ferne,
ein Reiter
der auch genau. noch einmal im wilden Galopp da lang.
Ja, und der ist sehr klein. Vielleicht ja. dazu. Da gibt es einen sehr großen Größenunterschied. Gut, dass Sie sagen, der sehr wichtig ist für diesen Entwurf.
Es ist ein höchst dramatisches Plakat, von dem ich mir felsenfest eingebildet habe, es sei in Farbe. Und dann habe ich es gesehen und es ist doch schwarz-weiß.
Rein schwarz-weiß, ja, ja. Es war so, ich habe mal die Zeit, die Kinozeit, in der das anfing, die, mit dem Filmclubs von Kirchner und Werner Schwier, und mit dieser Gründung dieses Filmverleihs, das war eine, Deutschland war eine Kinowüste. Und die einzige Filmmuseum, was es gab, das war die Cinémathèque in Paris. Und das sagt schon sehr viel.
Als Herr Schlöndorff und andere sind dahin und haben da Stunden und Tage lang drin gesessen.
Ja, ja. Es sagt sehr viel in dem Ausmaß, in dem wir uns absetzen wollten gegenüber allem, was vorher an Filmplakaten da war. Das fanden wir nur schrecklich. Und da gibt es eigentlich auch keine guten Vorläufer. Und wir haben immer versucht, das möglichst anders zu machen. Wir waren uns völlig einig, Kirchner und vor allen Dingen Werner Schwier und ich, und haben uns deshalb bemüht und haben zum Beispiel diese Extremplakate und extrem schwarz-weißen Plakate gemacht. Aber auch das Amt der Gaukler, das ist eine Mischung von Linolschnitt, die großen Formen.
Ingmar Bergmann ist das.
Ingmar Bergmann, genau. Und eine kleine Vignette, eine Frau, die auf einem Pferd sitzt. Und das sind zwei Objekte, die da ineinander gehen. Einmal der Begriff des Mondes, könnte man sagen, was riesig auf dem Plakat ist. Und dann kann man es auch als Manege sehen. Und das war eins der allerersten. Und dann weiteres, was ich eben gerne nenne, das ein Film von Buñuel, den ich besonders mochte immer. Der hieß Das verbrecherische Leben des Archibaldo de la Cruz. Regie, wie gesagt, von Luis Buñuel. Und da war es so, dass mit einer illustrativen Darstellung mir das nicht ausreichte. Und da habe ich, und das ist eine Geschichte, in der der Mord, man kann sagen, auf dem Papier stattfindet. Denn dieser Archibaldo de la Cruz, der bringt nicht wirklich um, sondern hat immer nur die Vorstellung, er wäre ein Mörder. Und da habe ich ein Stück Papier genommen und habe darauf als Profil einer jungen Frau gezeichnet, eines Kopfes einer jungen Frau gezeichnet. Und dann habe ich auf der Rückseite des Papiers, da wo ihr Hals war, habe ich 5 Löcher in das Papier gemacht, habe dann mit meiner Faust durchgefasst, sodass sich die Finger um den Hals dieser Zeichnung der jungen Frau schlossen. Und dann habe ich das mit der linken Hand, stand auf dem Stativ meine Kamera, die ich damals schon hatte, und dann habe ich das aufgenommen.
Ein wunderschönes Plakat. Vielleicht lassen wir dieses Plakat noch einen Moment Revue passieren bei Ihrer ersten Musik. Sie hatten sich von Charlie Parker eine Musik gewünscht, mhm, auf der CD Star Eyes Steeplechase. Die erinnert Sie ein wenig an das Krähennest, das Sie damals im,
das ist richtig, ja, das ist der,
in Kassel hatten.
So nannten wir das, ja, ja.
Das war die Studentenbude irgendwo unter dem Dach, wo Sie gezeichnet, getanzt und geschwurft haben.
Viel tanzen konnte man nicht, es war alles sehr, sehr klein. Es waren Dachstuben im 5. Stock. Der Vorteil war, dass man den Herkules sah von da aus, durchs Dachfenster. Da war ein Einfluss von Wolfgang Schmidt und Roger Platiel. Die hatte ich mir in diesem, wo wir wohnten, in dem 5. Stock, im Dachstock in Kassel, in Plattenspieler. Und da haben wir angefangen, Platten zu spielen. Und man konnte im Amerika-Haus auch Platten leihen damals. Das war etwas, was ich noch hinzufügen wollte, eigentlich zu dem Englisch lernen. Ich habe in, da wo ich Dolmetscher war, da hatten wir jeden 4. Tag Nachtdienst. Und da stand eine riesen Kiste mit Büchern, mit Taschenbüchern. Und da konnte man sich bedienen. Und das war auch eine große Hilfe. Und dann, als ich nach Kassel kam, war ja wieder ein Geldproblem. Man konnte kostenlos im Amerika-Haus Bücher, nur die Originalausgaben, die konnte man leihen.
Steeplechase von Charlie Parker auf der CD Star Eyes. Auch ein Blick in die Atmosphäre, in der sie gearbeitet haben im Krähennest in Kassel. Wolfgang Schmidt und heute zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Hans Hillmann. Jochen Anschelium, Gastgeber Hans Hillmann. Wie muss ich mir diese Nachkriegsszenerie vorstellen? Sind das schon die Roaring Fifties? Sind Ihre Feste da schon berühmt? Oder ist das so eine kleine verschworene Gemeinschaft, die sich um Film, um Grafik gruppiert und das diskutiert?
Das Letztere eher. Große Feste waren eigentlich nicht angesagt damals. Gab's ab und zu, ja.
Sie haben ganz unterschiedlich gearbeitet. Wolfgang Schmidt wurde ein Freund von Ihnen, kann man das so sagen?
Ja, der Wolfgang Schmidt war kein Zeichner. Wolfgang Schmidt hat fotografiert und sehr konsequent und wir haben uns gut verstanden. Der war also einer der ersten, als ich dann später diesen Auftrag Neue Filmkunst hatte, der mitgearbeitet hat. Der war aber zwischendurch einige Jahre im Ausland.
In Reykjavik?
In Reykjavik unter anderem, ja. Und als er zurückkam, da gab es schon Novum und da gab es schon Atlasfilm. Und da habe ich ihn sofort mit zu Novum genommen und die Kollegen haben sich auch sehr gefreut. Und da hat er dann gearbeitet.
Novum war ein Zusammenschluss von Grafikern, da kommen
ja,
wir noch hin.
Ja, Michel und Kieser gehörten noch dazu, Karl-Oskar Blase gehörte dazu. Und
Fischer-Nosbisch, dieses Ehepaar.
Ja, Dorothea und Fritz.
Novum hat die deutsche Filmlandschaft geprägt, hat dem Nachkriegsfilmkunstkino ein Gesicht gegeben, kann man das sagen?
Zunächst die Neue Filmkunst und einige Jahre später erst Atlasfilm.
Atlasfilm wurde berühmt auch durch seine Plakate, das war ja. Hans Eckelkamp, der aus Münster, eigentlich Sohn eines Münsteraner Wirtes, die hatten dann das erste Nachkriegskino und Eckelkamp hatte viele gute Ideen. Der schleppte auch schon mal ein Auto in den ersten Stock und legte es da auf den Balkon als Werbung. Der hat durch die Plakate, durch die Kunstplakate auch die finanziellen Möglichkeiten der Filme entdeckt. Wie kam die Zusammenarbeit mit Atlasfilm, mit Hans Eckelkamp zustande?
Die wandten sich an mich. Und ich habe mit Kirchner gesprochen. Wir haben vereinbart, dass ich nur einen kleinen Teil meiner Arbeit für Atlasfilm mache. Hauptsache habe ich weiter für Neue Filmkunst gearbeitet.
Wie kam die Fotografie in Ihrer Arbeit? Denn das war doch nach dem Krieg in den 50ern auch etwas Neueres, Hans Hillmann.
Das kam dadurch, dass Wolfgang Schmidt hatte mal vorgeschlagen, wir konnten ja jeden Film sehen. Das war irgendwann, wenn also keine Kinovorstellungen waren, in irgendeinem Kino in Göttingen oder auch in Kassel oder anderswo. Dann haben wir angefangen, Fotos von der Leinwand zu machen. Und das muss man erklären, es gab ja für jeden Film die Stills, also die Standfotos auf Deutsch. Und die waren technisch sehr gut, ständig, aber sie waren oft völlig uninteressant, weil wenn mehrfach eine Szene durchgespielt wurde vor laufender Kamera, während Versionen, dann mussten die Darsteller danach sich nochmal ins Set stellen und das wurde mit der großformatigen Kamera aufgenommen. Und das hatte nicht die gleiche Qualität, Intensität und Qualität. Und deshalb sind wir übergegangen eben dazu, wenn wir den Film sahen, mit dem Ich hatte eine Rollei und ich glaube, es hatten die anderen auch so ähnliche Kameras, mit dem Stativ aufgestellt und habe dann von der Leinwand fotografiert. Da musste man natürlich hochempfindliche Filme nehmen. Und da gab es auch Schwierigkeiten manchmal. Die Journalisten, die für die Filme schrieben, die haben das nicht richtig mitgekriegt, dass der Film selbst ein grobes Korn schon hat. Und der Krieg wurde natürlich nicht feiner durch unsere Aufnahmen. Und das war halt so. Ich weiß nicht, irgendwo musste mal eine Auseinandersetzung sollte stattfinden und Diskussionen. Bei mir hatte ich schon mein Atelier in Frankfurt. Und da hatte ich dem Werner Schwer gesagt, du, ich bereite was vor, so ein paar Flaschen mit feines Korn, grobes Korn, ganz besonders grobes Korn. Und er hat gesagt, um Gottes Willen, mach das nicht. Die glauben das wirklich.
Eines der schönsten Plakate, an die ich mich erinnere, ist von Isolde Monson-Baumgart, Kinder des Olymp. Da hat sie auch im Kino fotografiert und hat dann auf dieses unscharfe Foto von Jean-Louis Barrault, von dem Pantomimen, Konfetti, buntes Konfetti drauf gestreut. Und wir Nachgeborenen lesen das ja völlig anders. Wir denken dann, das ist eine Hommage an Marcel Carné, der durch seine Dreharbeiten, die er hinausgezogen hat während des Krieges im besetzten Frankreich, vielen Schauspielern das Leben gerettet hat. Das sei eine Hommage. So entstand auch durch die Armut ihrer Mittel eine neue Ästhetik und ein Reichtum von Fantasie.
Ja, ich schätze das Plakat besonders.
Wie sind Sie mit kritischen Werken umgegangen? Weil es war ja auch die Zeit des Aufbruchs im französischen Kino, also Jean-Luc Godard, Weekend zum Beispiel, an dem alles, was den Franzosen heilig ist, an die Wand gefahren wird, explodiert, zerstört wird. Also es bleibt kein Tabu unberührt. Wie sah Ihr Plakat dazu aus? Denn das ist recht berühmt geworden.
Zum Weekend, ja. Ja, das war so, dass die anderen Methoden, also szenische Illustrationen oder zum Teil extrem plakatig gemacht, symbolische Darstellung, das kam nicht in Frage. Ich bin dann drauf gekommen, auf die Idee, weil ich sagte, das ist ein kaputtes Wochenende, was da Godard zeigt. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, die Schrift diagonal über das Plakat zu spannen, von links oben nach rechts unten. Und das habe ich aber gemalt dann. Und in der Mitte fängt diese Schrift an zu zerbrechen. Also zu zerplatzen, kann man sagen. Das war meine Absicht. Und das ist eins von den wenigen Plakaten, in denen es keine Bilder gibt, sondern die Schrift ist das Bild, die etwas aussagt über den Film.
Sie haben dadurch, dass Sie zeichnerisch gearbeitet haben, ja auch sehr wilde Perspektiven einnehmen können. Ich erinnere mich, ohne dass ich jetzt weiß, welchen Film es betroffen hat, an ein Plakat, wo Menschen durch das Plakat laufen, aus der Vogelperspektive aufgenommen, und diese Menschenmasse gruppiert sich dann zu einem Bild.
Ja, zu einem Kopf. Pierre und Paul heißt es.
Dieser zeichnerische Zugang, Hans Hillmann, der hat zu verblüffenden Ergebnissen geführt. Wie lange haben Sie an dieser Zeichnung, in der sich eine ganze Menschengruppe aus der Vogelperspektive gezeichnet, zu einem Gesicht gruppiert, gearbeitet?
Ich habe mehrere Tage daran gearbeitet, aber ich weiß es nicht mehr, wie lange. Das war bereits in der Neuhofstraße hier in Frankfurt, habe ich das Plakat gemacht.
Es ist eine sehr, sehr hohe zeichnerische Qualität.
Oh, schön, wenn Sie das finden.
Haben Sie sich da oft verzeichnet?
Nee, das war eigentlich nicht sehr problematisch. Das ist ja perspektivisch angeordnet. Ich habe in der Mitte zwischen den Augen angefangen. Das ist ungefähr der Punkt, in dem man ziemlich senkrecht auf die Figur, also ziemlich gut die Figur sieht. Ja, ja. Und dann habe ich das einfach fortgesetzt, eben perspektivisch. Bis unten bleibt dann frei, etwas frei, wo die Schrift untergebracht ist. Ich habe immer verschiedene Methoden angewandt. Ja, also auch Fotografie zum Beispiel. Ich kann mal noch eins nennen, das war das Irrlicht. Und das ist ein Film von Louis Malle. Und dieses Irrlicht, das ist die Geschichte eines Selbstmörders. Und das habe ich dann so gemacht, dass ich ein Porträt aus dem Film oder ein Standfoto, das weiß ich nicht mehr, des Hauptdarstellers, der dieser Selbstmörder ist, das habe ich genommen und habe abgefallene Blätter im Herbst gefallene Blätter drauf verstreut und habe das dann fotografiert. Das war also ein reines Fotoplakat.
Sie haben auch das Plakat zu Arsen und Spitzenhäubchen für die neue Filmkunst gemacht, ja. Was mich sehr erinnert in der Ästhetik an Yellow Submarine. Kannten Sie Edelmann? Lag das in der Luft, diese Figuren mit den Stupsnasen, mit den leicht verzerrten, flächigen Gesichtern?
Ach, das hat mit Edelmann, glaube ich, nichts zu tun. Ich kannte Jan Edelmann. Wir haben ja beide für Twen gearbeitet.
Ja, und Sie haben zwei alte Damen an einem Kaffeetisch mit eigentlich einem Totenkopfmuster gezeichnet. Aus der Flasche kommen Totenköpfe auch heraus.
Die erstrecken sich über die beiden Figuren und den Tisch.
Sie hatten eine große Freiheit bei der Gestaltung der Plakate, kann man das so sagen?
Das kann man sagen, ja. Ja.
Wie lange haben Sie daran gearbeitet?
Och Gott, manchmal waren es ein paar Tage. Und manchmal war es auch etwas länger. Ich weiß noch, dass ich oft in Frankfurt in Cafés gegangen bin, habe da Skizzen gemacht, also gearbeitet. Ich habe nicht nach der Natur skizziert, sondern eben die Fotos durchgeguckt von der Leinwand und eben mich entschieden, welche Methode ich anwende und was ich darstellen werde. Es gibt zum Beispiel einen Film, Der Hausmeister. Den Regisseur weiß ich im Augenblick nicht mehr, aber da habe ich für den Hausmeister eine Montage gemacht und die bestand aus einem Schlüssel, der das ganze Format ausfüllte. Und oben in dem Auge des Schlüssels, da war ein menschliches Auge rein. Das war eine Montage. Es gab damals so Augen zu kaufen. Die gibt es wahrscheinlich heute noch, so künstliche.
Puppenaugen,
genau. Ja. Ich erzähle es auch deshalb, weil wir hatten einen Hausmeister in der Hochschule. Und dem hat das sehr gut gefallen und er wollte das von mir haben. Weil das sehr treffend, sage Auge und Schlüssel, das trifft genau meinen Beruf.
Sie wurden dann auch Professor an der Werkakademie in Kassel?
Ja, 61. 60 oder 61, ja.
Hans Hillmann im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Anschelium. Cardboard, Ihre zweite Musik von Charlie Parker, illustriert ein wenig die Arbeitsatmosphäre, die Sie hatten in Kassel und später dann auch in Frankfurt. Erinnern Sie sich an die Arbeitsunterschiede zwischen Wolfgang Schmidt und Ihnen?
Ach Gott, so genau kann ich es nicht sagen. Aber der Wolfgang Schmidt, der stand immer sehr spät auf, das weiß ich, und hat sich selber karikiert, indem er ein Schild an die Tür machte. Wir hatten ja jeder nur ein Zimmer da, ne? Der Schmidt tut keinen Schlag. Und das fanden wir auch sehr lustig und der Wolfgang auch. Und der hat uns auch beeinflusst, was zum Beispiel Musik angeht. Wenn wir jetzt gerade bei Charlie Parker sind, ich kannte bis dahin nur hat Oldtime-Jazz und er brachte dann Modern-Jazz mit und die haben wir dann mit Begeisterung gespielt.
Cardboard von Charlie Parker, hier im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Studiogast Hans Hillmann, Filmkunstgrafiker, Gastgeber Johann Anschelium. Hans Hillmann, als die Agenturen in Deutschland aufkamen, als Vermittler von Arbeiten für Grafiker, für Designer, haben sich die erfolgreichen Grafiker aus Kassel und anderswo gedacht, na, dann gründen wir auch eine Agentur und haben Novum gegründet.
So ähnlich, ja.
Da sind wir in welchem Jahr?
57 bin ich nach Frankfurt gekommen und der Kontakt mit Fischer Nospisch, der muss 60 oder 61 gewesen sein.
Da sagt Dorothea Nospisch, tja, wenn wir kein Geld hatten, dann gingen wir trotzdem in die Kneipe und gaben das Restliche aus und am nächsten Tag gab es dann schon wieder neue Aufträge. Das war kein Problem.
Das war eine Zeit, Novum war eine Zeit und diese Vereinigung Novum war eine Zeit, in dem das, was Sie vorhin erwähnten, tatsächlich stattgefunden hat. Ständige Feste. Und wir trafen uns immer bei Fischer Nospisch und haben da lang gesessen und haben ordentlich getrunken und auch geraucht wie die Schlote vor allen Dingen. Und ich erinnere mich, ich habe dann in meinem Atelier, was inzwischen in der Schützenstraße in Frankfurt war, in dem Haus, wo das Lokal der Brückenkeller ist, auch ganz oben, aber das war schon mein erstes kleines Atelier mit einer Sitzbadewanne. Und da sind die eines Tages gekommen und dann ist diese Verbindung, da haben wir diese Novum-Sache gegründet. Und das ist eine sehr angenehme Zeit gewesen.
Aber es gibt da einen Widerspruch, Hans Hellmann. Auf der einen Seite sind da ganz viele kluge, kreative Köpfe versammelt, also der Zeichner von 12 Uhr mittags und Sie und viele andere. Und auf der anderen Seite war das kein besonders erfolgreiches Unternehmen, Novum. Also die Agentur hat nicht viele Aufträge an Land gezogen.
Ja, das ist wahr. Wir hatten eine große Ausstellung zu machen. Das war ein Auftrag, ich weiß nicht, von der Bundesrepublik oder so, über, glaube ich, in Turin war die. Und da haben wir alle dafür gearbeitet. Das war aber der größte Auftrag, den wir hatten. Es war eigentlich so, dass das Schönste war, das waren die Zusammenkünfte. Das wird also, Günter Kieser sieht das so ähnlich. Und uns hat es immer sehr viel Spaß gemacht.
Aber die Filmplakate, also von Tsunobi zu diesem dramatischen japanischen Film von Kon Ichikawa, von Fischer Nospisch, zu 12 Uhr mittags, zu den Kindern des Olymp, das waren alles Aufträge, die direkt gegangen sind von Atlas oder von der neuen Filmkunst an die Grafiker. Das ging nicht über Novum.
Nein. Wir haben bei Novum das eben ausgemacht, dass wir uns gegenseitig Aufträge zuschieben. Ich habe dann Aufträge für die pharmazeutische Industrie auch übernommen und eben Fischer Nospisch und andere haben dann eben die Hauptarbeit für Atlas-Film übernommen. Und ich habe nur wenige Plakate gemacht.
Ihre Filmplakate, die ja auch die Grundlage gelegt haben für den neuen deutschen Film, für die Rezeption, weil zum ersten Mal gab es ja dann auch einen neuen Auftritt des Films, also jenseits dieser Bordellmalerei, wo die Hauptdarstellerin tief dekoltiert auf das Plakat gehoben worden ist. Waren Sie sich dieser Ästhetik, dieser Situation bewusst oder war das nur eine kleine Insel inmitten eines Meers von Lanzerfilmen, von Heimatfilmen, von Frauenarztfilmen in den 50ern?
Ich kann eigentlich nur sagen, es war eben ein völlig neuer Anfang für Kirchner und Schwier und auch für uns. Und wir wollten uns völlig absetzen von dem, was vorher in Plakaten gemacht worden war.
In dieser Zeit entsteht ja auch das erste Plakat, was sich ganz um eine Litfaßsäule herumschlingt. Das war für den Film Goldrausch.
Ah ja.
Erinnern Sie sich an das erste Rundum-Plakat, also das erste Plakat, was sich um eine Litfaßsäule herumschlingt und nur für einen einzigen Film wirbt? So etwas gab es ja in Deutschland, im Nachkriegsdeutschland, in der Adenauer Republik vorher nicht.
Nee, das war neu. Und es war ja so, dass ich inzwischen das, was Leistico angefangen habe, noch etwas fortsetzen konnte, nämlich Aufträge an Studenten zu vergeben. Ramo Lienemeyer waren Studenten bei mir. Und die waren noch Studenten, als ich diesen Auftrag, Atlas-Film-Auftrag weitergeben konnte an sie.
Für den Film Goldrausch?
Ja.
Und das hatte dann Erfolg?
Wie viel Erfolg den Filmplakaten zuzuschreiben ist, ist schwer zu sagen. Denn es war so, was ich vorhin schon erzählt habe, manche Journalisten Schwierigkeiten hatten mit den Bildern in den Heften, ne? Wegen dem Korn. Und das traf auch zu auf die Kinobetreiber, die also die Filmkunstkinos hatten. Und die konnten auch oft mit den Plakaten nichts anfangen und haben die teilweise überklebt und so weiter. Ne?
Das beschreibt der Presseleiter von Konstantin Film, der sagt, sie seien dazu übergegangen, Plakate zweiseitig zu bedrucken. Auf der einen Seite ein Plakat für die etwas konservativeren Kinobesitzer und auf der anderen Seite ein künstlerisch wertvolles Plakat.
Das kann gut sein, Konstantin, ja. Für die habe ich auch mal was gemacht, ja.
Also da gab es ja dann auch unterschiedliche Plakatgestalter. Ferry Arlet hat für die Konstantin-Film den Film La Strada ein Plakat entworfen. Hatten Sie mit ihm zu tun, denn er ist ja auch in Frankfurt gewesen?
Ich habe ihn nie zu tun gehabt, nein. Mhm. Der gehört zu einer anderen Stilrichtung, kann man sagen, oder so. Ne?
Wie war die? Wie sah die aus, die andere Stilrichtung?
Die war konservativ. Also.
Und Sie verstanden sich auch ein wenig als Avantgarde?
So verstanden wir uns schon, ja.
Also am deutlichsten wird das ja an Wolfgang Schmidt. Was mich verblüfft, sind die vielen Pioniertage in dieser doch fortgeschrittenen Adenauer Republik. Also Wolfgang Schmidt hat dann angefangen, auch mit serieller Fotografie zu arbeiten, zu experimentieren. Mhm. Wie sah das aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das sah so aus, dass er zum Beispiel, wenn er mit der Bahn fuhr, hat er seine Kamera aufgestellt oder gehalten und hat jede Minute ein Foto gemacht. Egal, was da zu sehen war, ob man durch den Tunnel fuhr oder hielt oder was immer. Und das hat er dann, das war natürlich zum Teil unscharf oder es war fast nichts drauf. Und da hat mir auch mal eine Geschichte erzählt, hat er noch keine eigene Dunkelkammer gehabt in der frühen Zeit, als er hier anfing. Und da hat es ihn geärgert, dass da musste er die immer in ein Fotogeschäft tragen, eine negative. Und da ist dann das dritte Mal, da ist der Besitzer nach vorne gegangen, ach Herr Schmidt, es ist wieder nichts geworden. Und das hat ihn natürlich geärgert, denn der war ein Techniker und der verstand einfach gar nichts von dem Seriellen. Während wir das sehr, sehr gut fanden.
Hans Hillmann, wie ging Novum zu Ende? Wie ging die Zeit von Novum zu Ende? Wodurch?
Das wurde immer weniger, so langsam, und wir haben es dann aufgegeben. Ich kann gar nicht sagen, genau in welchem Jahr.
Aber die Konzepte haben sich durchgesetzt, sozusagen. Die Dreifaltigkeit für den Film, Heft, Plakat, Trailer, das ist in jedem Blockbuster heute gang und gäbe und State of the Art.
Ja, ja.
Was haben Sie danach gemacht?
Ich habe schon während der Zeit, als ich Filmplakate machte, habe ich, und zwar das glaube ich, das erste war so schon 1960, habe ich Bildergeschichten gezeichnet. Lineare Zeichnungen mit kleinen Bildergeschichten. Es gibt eins, was in Frankfurt rauskam, ABC-Geschichten von Adam bis Zufall. Und eine, die heißt, ich habe geträumt, ich war ein Hund, der träumt. Das kam 1960 raus. Und wurde veröffentlicht durch zwei ehemalige Studenten oder damalige Studenten, Ramon und Linemeyer. Und da wird es eine Ausstellung geben in diesem Jahr in Berlin, in der Kunstbibliothek, Berliner Museen, im Oktober oder November. Und die wird sein, und ich werde nicht allein da sein, sondern noch zusammen mit einem Kollegen aus Prag, Jiří Salamon. Die ich noch nie kennengelernt habe, aber der, ich glaube, sehr gut ist.
Herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind. Hans Hillmann, zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Schelliem. Unser Doppelkopf klingt aus mit All the Things You Are, mit Charlie Parker am Saxophon, Dizzy Gillespie Trompete, Bud Powell Piano, Charles Mingus Bass und Max Roach Drums, aufgenommen 1953 in Toronto. Gastgeber Johann Schelliem. Thank you.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.